mich, Sie begrüßen zu dürfen zu dem heutigen Thema die Erd- und die Menschenentwicklung. Wenn wir die Welt, die Erde ansehen und die Menschheit ansehen, dann ist ja die eine Möglichkeit, dass wir sagen, es hätte das Universum sich von einem Augenblick zum anderen entschieden, einen Urknall zu veranstalten. Es haben sich zum Glück Protosterne gebildet, die einem Sonnensystem die Drehung verpassen, damit sich das Sonnensystem jetzt noch dreht. Wir haben Materie, die sich zufällig so lange miteinander verbindet, bis daraus Leben entsteht. Und wir haben dann durch Zufall die Entwicklung von all diesen wunderschönen Pflanzen und Tieren und auch den Gebieten und Gegenden der Erde. Und wir können leider nirgendwo finden, die Mutationen von der einen Tiergattung zur anderen oder von einer Menschenart zur anderen, die sind alle verschwunden. Wenn wir jetzt fragen, ja, aber irgendeine Form der Entwicklung und Entstehung muss es ja geben. Und hier geben uns die heiligen Schriften und Bücher schon vom alten Indien weg immer wieder genauere Aufschlüsse über die Art und Weise, wie die Menschheit und die Erde, die Welt, geschaffen worden sind von den Schöpferwesen, die verschiedene Namen haben in den verschiedenen Kulturen und die in verschiedener Bewusstseinsstufe der Menschen von damals bis heute beschrieben und ausgestaltet werden. Wir haben dann von Rudolf Steiner in seinen Fähigkeiten der höheren Wahrnehmung, die ja von der Imagination über die Inspiration bis zur Intuition, bis zur unmittelbaren Erleben der Wesen der höheren höchsten geistigen Welt gegangen sind, genauere Beschreibung genau dieser Vorgänge. Und diese Vorgänge spielen sich und gestalten sich immer nach einer gewissen Gesetzmäßigkeit, die wir auch in anderen Darstellungen von anderen geistig dazu befähigten Menschen finden können. Und zwar ist das ein siebenstufiger Vorgang der Entwicklung. Und die Erde hat vorhergehende Verkörperungen. Das heißt, die Erde ist, wie sie geschaffen wurde, drei Verkörperungen vorher, macht dann 1, 2, 3 Verkörperungen durch und verschwindet dann bei jeder Verkörperung in die geistige Welt hinein und kommt dann beim vierten Mal als Erde wieder zum Vorschein. Und wenn die Erde, wenn dieser Entwicklungsschritt der Erde beendet sein wird, dann wird die Erde wieder eingehen in die geistige Welt und dann kommt es zu einer 5., 6. und 7. Entwicklungsstufe der Erde. Das ist auch jedes Mal eine neue Entwicklungsstufe für die Menschheit und auch für alle damit verbundenen anderen Wesenheiten, wie die verschiedenen Engelhierarchien, die auch jeweils bei einer Verkörperung des Planeten Erde eine Entwicklungsstufe durchmachen. Und wenn sie die berechtigte Entwicklung vollziehen und vollbringen können, dann kommen sie bei der nächsten Verkörperung nach Wiederholung des Erarbeiteten in eine nächsthöhere Stufe ihres Daseins. So hatte diese Menschheitsstufe, die wir heute als Menschheit durchmachen auf Erden, die Inkarnation oder die Verkörperung der Erde zuvor, die wir nennen der alte Mond, hatten die Engelwesen, also die Wesen, die eine Stufe über uns stehen, diese Menschheitsstufe durchgemacht. Und wenn wir noch eine Erdverkörperung zurückgehen, und das ist dann die alte Sonne, dort haben wir die Menschheitsstufe durchmachend die Wesen der Erzengel. also die zwei Stufen über uns stehen. Und noch einmal eine Erdverkörperung zurück, da sind wir dann beim Anfang dieses Erdentwicklungszykluses, haben wir die Urbeginne oder Archai, also die noch einmal eine Stufe höher stehen als die Erzengelwesen, durchgehen ihre Menschheitsstufe. Und die Erde geht diesen einen Entwicklungsgang, der von dem Geistigen Schritt für Schritt mehr und mehr in die Tiefe geht, bis wir jetzt im Erdzustand uns im materiellen, physischen, festen befinden. Und im nächsten, der nächsten Erdverkörperung, das wird sein der Jupiter, oder sagen wir neuer Jupiter, dort wird es wieder aufwärts gehen zum Geistigen, so dass sich das auch immer wieder spiegelt, vom alten Mond gespiegelt von der jetzigen Erde zum neuen Jupiter, von der alten Sonne gespiegelt, eine noch in die nächst höhere Stufe, dann wird sein die Venus, und der alte Saturn gespiegelt in den letzten, in den siebten Entwicklungsschritt, das wird sein der Vulkan. Und die Entwicklung geht eben daher, dass diese Schöpfung, die stattfindet, durch die höheren geistigen Mächte von der Trinität ausgehend und durch das Wirken der Engelhierarchien, die eben in den jeweiligen Entwicklungsstufen stehen. Und am Saturn, da war eben noch ein Nichts vorhanden und in dieses Nichts entstand Wärme. Und der alte Saturn war, das war die Verkörperung der Erde, drei Stufen zuvor. Und da war die Erde etwas, was man einen Wärmeleib nennen kann. Dann geht es wieder in die geistige Welt zurück, wie ein Sterben des ganzen Planeten oder Planetensystems. Und dann kommt wieder, und das nennt man wie aus dem indischen Pralaya, also das ist dann die Ruhephase, und dann erscheint die Erde als Planet, den man nennt die alte Sonne. Und da haben wir dann gasförmiges und wärmeförmiges. Und als dritte Stufe dann den alten Mond, da haben wir Wärme, gasförmiges, flüssiges am alten Mond. Und das geht dann wieder in die Pralaya, in diese Ruhephase zurück. Und dann haben wir nun die Erde, wo sich dann nochmal etwas angliedert. Und das ist eben zur Wärme, zur Luft, zum Flüssigen, das Feste. Und die Menschheit entwickelt sich von etwas, was man sagen kann, im alten Saturn, also in der ersten Stufe, als wie auf der Entwicklungsstufe von Materie. Und natürlich nur in Wärme ausgeführt, also so eine Art Materiemensch. In der nächsten Stufe, im alten Sonne, haben wir dann die Stufe von Pflanzen, wie Pflanzenmenschen. Und auf der nächsten Erdverkörperungsstufe war es dann am Mond etwas wie Menschentiere. Und heute sind wir die Menschen. Und so entwickelt sich der Mensch in seinen Leibesgliedern und auch in seinem Bewusstsein. Wir hatten damals am alten Saturn in der ersten Schritte nur ein, was man nennt, Trancebewusstsein oder Allbewusstsein. Wir waren sozusagen ausgedehnt über die ganze Welt, ganz verbunden mit den geistigen Wesenheiten. Auf der alten Sonne hatten wir ein Tiefschlafbewusstsein, ein traumloses Bewusstsein wie ein traumloser Schlaf, also pflanzenartig. Und am alten Mond hatten wir dann schon ein Traumbewusstsein, ein Bilderbewusstsein, so wie tierähnlich, also wie Menschentiere. Und auf der Erde haben wir nun eben die Fähigkeit zu einem Wach- und Gegenstandsbewusstsein. Auf der nächsten Erdverkörperung, wenn die Erde wieder in die geistige Welt zurückgegangen sein wird, wenn sie wieder die Ruhephase der Pralaya durchgemacht hat, dann wird sich wieder verkörpern die Erde dann aus Jupiter, und dort werden wir haben ein psychisches Bewusstsein, ein bewusstes Bilderbewusstsein, also die Fähigkeit des Geistes, Geist selbst, wie die Engelwesen. Am Jupiter, der nächstfolgenden Verkörperung, werden wir haben ein überphysisches Bewusstsein wie die Erzengelwesen, und dann noch einmal beim Vulkan das spirituelle Bewusstsein wie die Archai heute. Von Rudolf Steiner wurde diese Weltentwicklung aus dem Gesichtspunkt des Geistes geschildert. Unsere Welt, unser Kosmos als eine Welt, die vom Geist geschaffen wurde, also von den höheren Engelhierarchien und von der Trinität. Im Urbeginne war das Wort und aus ihm ist Welt und Mensch geworden, also das Geisteswort, aus dem wir entstanden, geschaffen wurden. Ein Wesen ist das Wort, das Weltenwort, der Logos hat die Welt hervorgebracht. Alles in unserer Welt ist von Wesen hervorgebracht und eine Offenbarung von Wesen. Wesen bringen die Welt und den Menschen hervor. Wir haben es in unserer Welt und in diesem Makrokosmos mit wesenhaften, fortdauernden, schaffenden und lebendigen zu tun. Also nicht mit zufälligen, sondern aus der Bewusstheit heraus schaffend, gezielt schaffend. Und das erklärt auch die wunderbare Ausgestaltung der Welt. Ziel unserer Welt ist es, eigenständige, selbstbewusste Wesen zu schaffen. Der Mensch ist ein solches Wesen, das diese Welt, diese göttliche, geistigen Wesen hervorbringen wollen. Menschen werden wir, indem wir zu uns Ich sagen können. Also uns sozusagen aus einer Einheit mit dem Göttlichen heraus so weit auszubilden zu völlig eigenständigen Wesenheiten, die in sich den Geist tragen, den Tropfen aus dem göttlichen Meere, dass wir zu uns Ich sagen können, zu unseren Mitmenschen Ich sagen können, als völlig eigenständige Wesenheiten. Durch unser Ich werden wir ein selbstständiges, selbstbewusstes Wesen. Eine Welt, in der Gott ewig schon war und sein wird, wo sein Weltenwort den Menschen schafft. Einen Menschen, der auf seinem heutigen Entwicklungszeitraum, in seinem heutigen Entwicklungszeitraum, also auf der Erde, das ist das für die Menschheit so entscheidende Zeit, sein Ich entwickelt, weil er deshalb entscheidet, weil nicht mehr die schöpfende Schöpfermächte, die Schöpferkräfte, die Schöpfer, göttlichen Schöpferwesen uns schaffen, sondern wir beginnen müssen, selbst mitzuschaffen. Eine solche Welt können wir eine geistige Welt nennen, die als ihr Ziel hat, aus dem Göttlichen und dem Geistigen heraus Menschen zu schaffen. Menschen mit einem Ich begabt zu schaffen. Die Welt ist also ein Geisteswort, ein schaffendes, Wirklichkeit hervorbringendes Geisteswort, dass das Menschen-Ich hervorbringen will. Das Weltengeisteswort will den Menschen als Ich-Wesenheit, als selbstständige Wesenheit hervorbringen, als selbstbewusste Wesenheit, aber als ein solches, das die Freiheit erringen kann. Ein Wesen, das frei in seinen Urteilen, Entschlüsseln und Handeln werden soll und dem zu dem großen Geschenk der Freiheit noch die Liebefähigkeit angeboten wird. Liebe zu aller Welt und allen Wesen, Interesse, Verbundenheit, ein Liebewesen können wir werden, das in seinen Entscheidungen frei sein darf. Dadurch werden wir, wenn wir auf der Entwicklungsstufe von einem Achai zu einem Exousiai werden aufsteigen können, Fähigkeiten der Umwandlung, Heilung des Bösen haben, die es zuvor noch nicht gegeben hat. Das ist also auf dem Vulkan. Ein Wesen der Freiheit und der Liebe muss alle Voraussetzungen erhalten, um frei zu sein von jeder Abhängigkeit. So ist die Erdevolution unter anderem ein für den Menschen geschaffene Entwicklungsumgebung, die diese Zustände erreichen soll. Diese Welt und uns selbst können wir als ein Geschenk der Götter betrachten. All dies, all unser Sein wird uns geschenkt. Und die göttlichen geistigen Wesenheiten, die Engelhierarchien, sie schaffen, und das ist Leiden, das ist Opfern, das ist ununterbrochene Tätigkeit. Das ist nicht, dass sich die nur denken müssen, schaffen wir mal, erledigt. Das ist ein ständiges Tun, ein ständiges sich opfern, ein ständiges Verzichten. eine unendliche, hilfreiche Liebe der Tat der geistigen Welt. Um ein freies, liebefähiges Wesen zu werden, müssen wir nun die Demut aufbringen, diese ungeheuren Opfer und Geschenk zu erkennen, es zu danken und es als Aufgabe zu sehen, mit unserem ganzen Sein entsprechend umzugehen. Denn frei können wir nur werden, wenn wir das uns Gebotene nun auch eigenständig weiterentwickeln. Die Verantwortung übernehmen, selbst übernehmen, die Verantwortung für unsere Entwicklung, die Verantwortung für die Entwicklung unserer Mitmenschen, die Verantwortung für die Entwicklung der Menschheit und der Erde. Im Folgenden eine Kurzfassung der Schilderungen, die Rudolf Steiner gegeben hat, in dem Buche Geheimwissenschaft im Umriss, mit in dem Kapitel Die Weltentwicklung und der Mensch. Die Welt ist in mehreren Schritten geschaffen worden. Es ist eine Schöpfung aus dem Nichts. Vor dem Erschaffen der festen Materie war keine feste Materie. Es war auch keine Flüssigkeit vorhanden, aus der sich Festes bilden kann. Auch das Gasförmige als Vorzustand des Flüssigen fehlte. Nicht einmal Wärme war entstanden. Nichts von dem, was uns heute als Natur und Naturgesetze auf dieser Erde umgibt, war vorhanden. Auch Naturgesetze sind geschaffen, weil sie Wesenhaftes und das Verhältnis von Wesen zueinander ausdrücken. Vollkommene Leere. Doch wenn zuvor nichts ist außer dem Göttlichen und dem Nichts, dann ist da auch kein Raum. Denn der ist noch nicht geschaffen und auch nicht entstanden. Ein Zustand ohne Raum, ohne Stoffe. Doch nicht nur der Raum, auch die Zeit ist einmal entstanden. Es gibt Zeitwesen, die diese Zeit verwalten, schaffen, vergehen lassen. Ein vor der Zeit kann es nicht geben, aber die Zeit hat einmal begonnen. Und was vor diesem ersten Zeitpunkt war, war auch etwas. Ein Schaffens- und Entstehungsprozess beginnt also in einer Welt ohne Zeit, ohne Raum, ohne Wärme, ohne Gase, ohne Flüssigkeiten und ohne feste Körper. Da hinein werden geboren die ersten Anfänge zu uns Menschenwesen. Wie die vier Elemente sind auch die vier Wesensglieder des Menschen der physische Leib, der Ätherleib, der Astralleib und das Ich. Erst Stufe für Stufe entstanden und weisen verschiedene Grade der Vollkommenheit auf. Der physische Leib hat einen bisher höchsten Stand an Vollkommenheit und Weisheit erreicht. Im Vergleich dazu ist unser Ich in einem Anfangszustand, in dem wir hauptsächlich fremde Gedanken und Vorstellungen in uns haben. Und der Astralleib müht sich ab mit einfachen und oft unweisen Trieben und Leidenschaften. So ist der Astralleib betrachtet auf einer niedrigeren Daseinsstufe, weil ihm im Stofflichen, aber doch von einem höheren Vollkommenheitsgrad. So ist es möglich, folgende Entwicklungsschritte der menschlichen Wesenheit anzuerkennen. Das Ich als unstetigstes Wesensglied wurde erst in diesem, unserem jetzigen Entwicklungsrunde geboren. Der Astralleib ist eine Entwicklungsrunde zuvor, der Ätherleib noch eine Entwicklungsrunde vorher und der physische Leib eben dann drei Entwicklungsrunden aus dem alten Saturn geschaffen worden. Unsere heutige Erde, wie sie sich uns präsentiert, ist bereits dreimal, wie gesagt, in vorhergehenden Zuständen als Entwicklungsrunde vorhanden gewesen, sodass die Erde und die sie umgebende Welt als ihre vierte Wiederverkörperung angesehen werden kann. In der Geisteswissenschaft wird die erste Verkörperung oder Entwicklungsrunde der Erde der alte Saturn genannt, die zweite Wiederverkörperung die alte Sonne, die dritte Wiederverkörperung als alter Mond. Danach kommt erst die heutige Erde. Diese Namen stellen eine gewisse Verwandtschaft zu den heute sogenannten Planeten her, meinen aber im Gegensatz dazu zeitliche Entwicklungsrunden. Jede Entwicklungsrunde war ein Schritt der Verdichtung geistigen Seins in das Materielle. So bestand der alte Saturn physisch gesehen nur aus Wärme, die alte Sonne aus Wärme und gasförmigen Zuständen, der alte Mond aus Wärme, gasförmigen und flüssigen Zuständen. Auf dem alten Saturn nahm die Erschaffung und Entstehung des Menschen seinen Anfang. Sein physischer Leib wurde ihm gebildet, nur aus Wärmezusammenballungen bestehend. Der Mensch war somit auf der Stufe eines Mineralischen, da er nur einen Körper hatte. Auf der alten Sonne bildete sich aus der Wärme und den vorhandenen Gaszuständen eine weitere Vervollkommnung des physischen Leibes und die ersten Ansätze des Ätherleibes, des Bildekräfteleibes. Der Mensch war somit auf der Stufe eines pflanzlichen Wesens. Auf dem alten Mond, der dritten Verkörperung der Erde, wurde von höheren Wesen geopfert und erschaffen, dem Menschen eingegliedert, ein Astralleib zu seinen nun weiter vervollkommneten Ätherleib und dem auf der dritten Vollkommenheitsstufe aufsteigenden physischen Leib. Hier war neben den materiellen Zuständen Wärme und Gasförmiges auch die weitere Verdichtung der Materie zur flüssigen bis zum Knorpelartigen fortgeschritten. Der Mensch hatte somit einen Körper aus Wärme, Gas und Flüssigkeit. Zwischen den vier Verkörperungen der Erde sind immer Zeiten der Ruhe, also diesem indischen sogenannten Pralaya, in denen sich das Erreichte zurückzieht in geistige Welten. Also der ganze Planet, wie ein Todesvorgang, den wir heute kennen, der ganze Planet verschwindet in die geistige Welt hinein. Danach kommt es jeweils in einer neuerlichen Wiederverkörperung der Welten und zugehörenden Wesen. Unsere heutige Welt hat sich so nach einer Ruhepause, nach Abschluss der alten Mondenentwicklung wieder verkörpert, aber hat sich nun noch weiter verdichtet zur festen Materie und die jeweiligen Wesensglieder des Menschen konnten in ihrer Vollkommenheit um eine Stufe höher steigen. So besteht nun die Erde aus Wärme, dem Element Wärme, gasförmiger Element Luft, flüssiger Element Wasser und fester Materie, Element Erde. Der Mensch hat einen physischen Leib, der durch vier Entwicklungsrunden gegangen ist und ein sehr hohes Maß an Vollkommenheit erreicht hat. Der Ätherleib ist auf seiner dritten Vollkommenheitsstufe, der Astralleib auf seiner zweiten. Auf der Erde wurde dem Menschen geschenkt, seine Anlage für das Ich, dass er nun durch Mühen, Freuden, Leiden und eigene Arbeit immer weiter bilden kann, bis er es am Ende der vorgesehenen Entwicklungsschritte eine innere Vollkommenheit wie der physische Leib erreichen kann. Die Welt dreht sich aber nicht nur um den Menschen und wurde nicht nur für ihn geschaffen, so gibt es auch die verschiedensten anderen Wesenheiten. Welche die niedriger oder welche die höher als der Mensch in ihrer rechtmäßigen Entwicklung stehen. Eine Entwicklungsrunde höher stehen die Angeloi, die Engel. Diese haben nun erreicht ein kontinuierliches Bilderbewusstsein im Geist selbst. Ihr Ich ist auf der zweiten Stufe seiner Vollkommenheit und hat den Astralleib. Dieser ist dann aber schon auf der dritten Vollkommenheitsstufe so weit umgewandelt und unter Kontrolle gebracht, dass er nicht mehr schädigenden Einfluss auf die anderen Wesensglieder oder Leiber ausüben kann. Man nennt diese Stufe dann auch die Stufe des umgewandelten, veredelten Astralleibes, auch Geist selbst. Die Angeloi hatten in der vorhergehenden Entwicklungsrunde alten Mond einen Entwicklungsstand, der mit der heutigen Menschheit vergleichbar ist. Sie wurden mit einem Ich begabt, zu eigenständigen Individualitäten und begannen, ihr Bewusstsein zu entwickeln und den Astralleib umzuarbeiten. Zwei Entwicklungsrunden höher als der Mensch stehen die Archangeloi, welche diesen Menschwerdungsprozess auf der alten Sonne durchmachten. Am alten Mond hatte diese ihre Entwicklung, die nun die Angeloi durchmachen, und auf der Erde haben sie das kontinuierliche Bilderbewusstsein, der veredelte Astralleib des Geist selbst, und darüber hinaus haben sie ein Bewusstsein, das auf ihren Ätherleib gestaltend wirken kann. Ihr Bewusstsein ist nicht nur in der Lage, die geistig-seelischen Vorgänge bildhaft wie die Engel wahrzunehmen, also die Imagination, sondern er kann auch, dass die inneren seelischen Zustände der sie umgebenden Wesen bild- und tonhaft erkennen, also die höhere Wahrnehmung der Inspiration. Diese Stufe des Bewusstseins eines Ich, welches Empfindungsseele und Ätherleib umgewandelt hat, nennt man Lebensgeist. Drei Stufen über den Menschen stehen Wesenheiten, die Archai oder Urbeginne genannt werden. Sie haben eine Entwicklungsstufe, die derjenigen der heutigen Menschheit ähnlich ist, am alten Saturn durchgemacht. In einer Zeit, in der die Menschheit sich auf einer Stufe ähnlich der eines Minerals befunden hat. Sie haben auf der alten Sonne durchgemacht ihre Angeloi-Stufe, auf dem alten Mond ihre Arch-Angeloi-Stufe und nun haben sie ausgebildet das Geist selbst, den Lebensgeist und nun auch den Geist des Menschen. Das heißt, sie haben ihren physischen Leib veredelt und willentlich und bewusst durchdrungen. Wie die Angeloi in der jetzigen Entwicklungsrunde der Erde ihr Angeloi-Dasein durchmachen, so werden auch viele Menschen, die auf der Erde folgenden Entwicklungsrunden dem sogenannten neuen Jupiter ihre Individualität, ihr Ich-Bewusstsein so weit ausgebildet haben, dass sie in der Lage sein werden, ihren Astralleib zu veredeln. Wie auch alle anderen Wesenheiten eine Stufe in ihrer berechtigten Entwicklung aufsteigen können. Auf dem neuen Jupiter wird folgen eine Entwicklungsrunde, die man neuen Venus nennt. Dort werden diejenigen Menschen, die diese berechtigten Entwicklungsschritte durchmachen können, auf die Stufe eines Erzengels, eines Archangeloi-Wesens aufsteigen, seinen Lebensgeist ausbilden, also in die höhere Wahrnehmung der Inspiration aufsteigen. Und in der darauffolgenden siebten Entwicklungsrunde, dem Vulkan, werden die Menschen die Stufe der Urbeginne der Archai erreichen können, das Geist selbst, der Intuition, der höheren Wahrnehmung der Intuition, das heißt sich verbinden können mit höheren geistigen Wesenheiten und sie unmittelbar erleben können. Wie jeder einzelne Mensch auch verschiedene Höhen der Entwicklung erreichen kann und bisher erreicht hat, ist dies auch bei anderen Wesen der Fall. Bei den verschiedenen Hierarchien der Engel gibt es auch solche, die in ihrer Entwicklung zum Beispiel zurückgeblieben sind. Also das ist ein wichtiger Umstand, den wir zu Bewusstsein bringen und sollten. Dieser Entwicklungsgang ist der von den hohen geistigen, göttlichen Wesenheiten für die Menschheit und die Wesenheiten, die damit mit der Erde verbunden sind, vorgesehen ist. Aber es ist immer etwas auch Freilassendes. Das heißt, es gibt auch Wesen, die diese Entwicklung nicht schaffen können, die stehen bleiben. Und wir sehen das auch überall in der Menschheit, dass es Menschen gibt, die vorauseilen in ihrer Entwicklung. Menschen, die diesen berechtigten Entwicklungsgang mitmachen. Und Menschen, die ihn nicht mitmachen können, weil sie nicht so schnell sich entwickeln können oder auch Menschen, die das nicht wollen. So reichten manche Angeloi am alten Mond ihre Menschheitsstufe nicht und sind nun auf der Erde nicht voll entwickelte Angeloi-Wesen, die eigene Entwicklungsmöglichkeiten benötigen. So ist in unserem Sonnensystem die Anzahl verschiedener Planeten notwendig. in deren Umfeld können die jeweiligen Wesenheiten nach ihren Entwicklungsstufen und Geschwindigkeiten entsprechende Umgebungen finden, wie die Erde, und mit ihr die Menschheit durch 7 Entwicklungsrunden schreitet, vom alten Saturn über die alte Sonne und den Mond, Erde, dann den neuen Jupiter in Zukunft, die Venus in Zukunft und zum Vulkan. So ist auch in diesen Entwicklungsstufen Planeten eine 7-Gliederung gegeben, in 7 Reiche, diese wieder in 7, also die Planetenrunde, wie zum Beispiel jetzt die Verkörperung der Erde oder zuvor die vorhergehende Verkörperung als alter Mond. Diese Entwicklungsrunden der Planeten, wie die Erde jetzt, hat wieder 7 Gliederungen gegeben. Wir nennen das zum Beispiel auf der Erde die hyperboreische Zeit, die lemurische Zeit, die atlantische Zeit, die heutige Zeit, und dann kommen noch neue zusätzliche Zeiten. Und diese gliedern sich wieder in 7. Also wir haben eine 7-Gliederung in 7 Reiche, diese wieder in 7 Formzustände, in 7 Hauptzeiträume und in 7 Kulturepochen. Mit der 2. Verkörperung des Planeten Erde nach dem alten Saturn als alte Sonne wurde am Anfang die Entwicklung des alten Saturn wiederholt. So geschah dies auch am alten Mond. Und nun in den Anfängen der Erdentwicklung wurde wiederholt die Zustände des alten Saturn, der alten Sonne und des alten Mond, so dass ein wesentliches Prinzip auch ist, die Wiederholung von vorangegangen zur Verinnerlichung und Festigung. Und nun genauer noch zur ersten Verkörperung der Erde als alter Saturn oder Mensch, das erste Mal auftritt, noch in einem Allbewusstsein und wo als erstes Element nur da sein wird, die Wärme. Der alte Saturn. Am alten Saturn wurden gebildet die Grundlagen für eine materielle Welt und für den physischen Leib des Menschen. Zu Beginn der Saturnentwicklung gab es die Materie noch nicht. Kein festes, flüssiges, gasförmiges, keine Wärme, kein Licht, weder Raum noch Zeit existierten. Es war nichts Physisches da, um dies zu beobachten, und es gab keine Menschen, die sich Bilder davon machen konnten. Die verschiedenen Hierarchien der Engelwesen waren vorhanden, aber um jeweils 4 Stufen niedriger als ihre heutigen Entwicklungsstand entsprechend. Also das war noch in der Zeit bevor diese Erdrunde des alten Saturn beginnt. Zu Beginn dieser Entwicklung weilten sie im Seelenland, im Geisterland und in noch höheren Regionen göttlicher Welten. In einer Region der Dauer opferten sich Wesenheiten, die um vieles höher entwickelt sind als der heutige Mensch. Diese Wesenheiten, die Throne oder Geister des Willens, opferten hin ihr Wesen, ihren Willen, noch höheren Wesen, den Cherubim oder Geister der höchsten Weisheit. Dieses selbstlose Hinopfern eigener Wesenheit entwickelte seelische Wärme, Wärme, die einen ersten Zustand darstellt des alten Saturn. Diese seelische Wärme der Hinopferung des Willens erzeugte ein Meer von Willen, wogendes Wollen, flutender Mut in seelische Wärme. Es gab keine Zeit. So kann hier wohl auch nur von einer logischen Verkettung der Gleichzeitigkeit gesprochen werden. Ein Meer ohne Ende, ohne räumliche Einteilung, durchzuckt von Weisheit der Cherubin, von reinem geistigen Licht höchster Weisheit, das eine erste Vereinzelung vornimmt. Ein Meer seelischer Wärme in wogenden Wollen, durchleuchtet von reinem geistigen Licht höchster Weisheit. Durch das Opfer der Geister des Willens wird die Zeit geboren. Eine Zeit als selbstständige Wesenheit, wird in der Mitte der Saturnentwicklung geboren. Diese Wesenheiten der Zeit sind die Geister der Persönlichkeit, die Achai, die Urbeginne. Die Zeit beginnt mit der Geburt der Zeitenwesenheiten. Die zuvor nur geistig vorhandene Wärme wird nun nach Beginn der Zeit eine Wärme, die einer physischen Zustand, einem physischen Zustandsform entsprechen. Diese Wärme hat aus dem Willen entstanden, in sich eine Eigenschaft wie das menschliche Wollen. Es ist auch der Eintritt der Geister der Persönlichkeit in die Stufe der Menschwerdung. Die vorhandene Wärme wird von den Geistern der Weisheit oder Kyriotetis umgewandelt, sodass diese Wärme zurückspiegeln kann das Leben der Kyriotetis, die im Umfeld des Saturn wirken. Nachdem dies durch einige Zeit hindurch zur Wirkung kam, tritt nun ein die Wirkung von Wesenheiten, die ebenfalls im Umkreis des Saturn ihren Wohnplatz haben. Diese Geister der Bewegung oder Dynamis verbinden ihren Astralleib derart mit dem Wärme-Saturn zurückgestrahlten, also vom Wärme-Saturn zurückgestrahlten Leben, dass dieses Eigenschaften bekommt, die Gefühle vergleichbar sind. Nun hat es den Anschein, als ob seelische Kräfte Gefühle wie Sympathie und Antipathien vom Saturn in den Umkreis ausgestrahlt werden. Es werden die Gefühle der Geister der Bewegung vom Saturn zurückgespiegelt in den Umkreis. Nach einer Epoche, die zum Ausbau dieser Vorgänge dient, tritt nun ein, dass die Geister der Form oder Exousiai oder Elohim die Wärmezustände des Saturn so weit gliedern, dass die Spiegelungen von Leben und Gefühlen so wirken, als würden sie von einzelnen Wesen in den Umkreis zurückgeworfen. Sie teilen die Wärme in einzelne Bereiche ab, die kälter und wärmer durchströmt und nicht durchströmt sind, so dass der Eindruck entsteht einzelner Wärmewesenheiten. Nun können die Geister der Persönlichkeit, die ihr Ich-Bewusstheit erreicht haben, aus dem Umkreis ihre Ichheit den einzelnen Saturn oder Wärmewesenheiten oder Wärmekörpern mitteilen. Also mit Geister der Persönlichkeit sind hier die Urbeginne Achai gemeint, sodass diese wie Spiegelungen von ich-begabten Wesenheiten wirken. Festzuhalten ist, dass alle seelische und geistige Aktivität im Umkreis des alten Saturns stattfindet und diesen nur zur Spiegelung ihres Seins benutzt. Diese Spiegelung gestattet es den Geistern jedoch, sich ihrer Persönlichkeit, Gefühle und Lebendigkeit am Widerstand der Spiegelung im Wärmekörper bewusst zu werden. Anders dazu ist die Vollkommenheit der physischen Körper, Ätherleib und Astralleib auf der Entwicklungsrunde unserer Erde so weit fortgeschritten, dass der Mensch seine Seele und seinen Geist vollständig mit dem irdischen Körper verbinden kann und nicht aus dem Umkreis wirken muss. Die Geister der Persönlichkeit stehen nun auf einer Menschheitsstufe ähnlich der irdischen Menschheit heute. Nachdem bisher alles Spiegelung von Äußeren war, beginnt nun eine Art Innenleben des alten Saturn. Es beginnen Lichterscheinungen, die Feuergeister oder Archangeloi oder Erzengel zu einer Art traumhaften Bilderbewusstsein kommen. Also wir haben hier die Erzengel noch auf der Stufe wie Engeltierwesen. In dieser Wechselwirkung zwischen den Feuergeistern und den Wärmekörpern werden die Ätherleiber, Keime der menschlichen Sinnesorgane gelegt. Diese Keime der Sinnesorgane bedienen sich der höchsten Wesenheiten, die Seraphim, die damit die Vorgänge des alten Saturn schauend Dieses Schauen den Feuergeistern als Bilderbewusstsein aufopfern zukommen lassen. Selbst verzichten die Geister der Liebe, also die Seraphim, auf jeden eigenen Vorteil von Genuss, Freude durch diese Schauungen. Nach dieser Periode des Entstehens kommt es nun zum Entstehen von Geschmacksempfindungen im Inneren des Saturn und nach außen wird das als eine Art Ton, als eine Art Musik wahrgenommen. In diesen Vorgängen entfalten die Geister des Lebens oder die Angeloi, die noch einmal hier eine Stufe niedriger ja stehen wie die Erzengel, die in Wechselwirkung treten mit den auf- und abwogenden Geschmackskräften. Und so wird ihr Ätherleib in eine Art Tätigkeit des Stoffwechsels, der Nahrungs- und Ausscheidungsprozesse versetzt. Dieses Innenleben wird von den viel höher stehenden Geistern der höchsten Weisheit und Harmonie oder den Cherubim bewirkt, die in den Söhnen des Lebens eine dumpfe Art des traumlosen Schlafbewusstseins vermitteln, dumpfer und dämmerhafter als das Traumbewusstsein des gegenwärtigen Menschen. Dieses Leben der höheren Wesenheiten spielt sich in den ersten Ansätzen zum menschlichen physischen Körper ab, in den Saturn-Wärmekörpern, in diesem webenden, wabenden, wärmeflutenden Körpern, den Menschenphantomen, die von einem Scheinleben durchflutet sind. Es sind aber die Geister des Lebens, die sich der Menschenphantome bedienen. Über die Reiche des alten Saturn hinweg werden die beschriebenen Wärmekörper immer bleibender und bestimmender. In den Menschenphantomen entsteht das erste, allerdumpfeste Bewusstsein, ähnlich einem traumlosen Schlafbewusstsein, durch das weitere und fortwährende Wirken der Geister des Willens. Der Mensch ist in dieser Phase des alten Saturn-Daseins als eine Zusammenballung von Wärme zu betrachten, die sich nach außen wie ein maschinenartig wirkendes Menschen-Ich kundgibt in einer einfachsten und dumpfesten Bewusstseinsform. Nach dem Durchgang all dieser Stufen der Entwicklung im alten Saturn beginnt wieder ein Prozess, währenddessen alle Errungenschaften und Wesenheiten sich zurückziehen in höhere geistige Gebiete. Die ersten Stufen der Materie, die Wärme wieder verschwinden und eine Art Weltennacht beginnt, die Pralaya. Und nun nach dieser Weltennacht beginnt die Erde in ihrer nächsten Verkörperung wieder zu erscheinen, wobei dieses Wiedererscheinen sein wird, ein stufenweises Wiederdurchmachen von den Stufen des alten Saturns und dann eine folgende neue Entwicklung. Und diese Verkörperung der Erde nennen wir die alte Sonne. Nach der Entwicklung, die auf dem alten Saturn stattgefunden hatte, zogen sich alle beteiligten Wesen und damit auch der alte Saturn, also das Wärmegebilde, in höhere astrale und geistige Reiche zu einer großen Ruhepause, dem Pralaya, zurück. Danach kam die zweite Verkörperung der Erde als ein Planet, der die alte Sonne genannt wird. Hier wird dem Menschen sein Äther und Lebensleib eingegliedert. Der am Saturn geschaffene physische Leib wird dadurch auf eine zweite Stufe der Vollkommenheit gehoben. Der Mensch kann somit auf eine Stufe, die den heutigen Pflanzen ähnlich ist. In seinem Bewusstsein stieg der Mensch auf zu einem traumlosen Schlafbewusstsein. Die alte Sonne kann dabei vorgestellt werden in der Form von Zusammenballung von Gasen. Am Beginn der alten Sonne war das noch nicht vorhanden, was wir als Raum verstehen können. Es gab Wärme, es gab aber keine Luft, kein wässriges, nichts Festes. Durch das Hinzukommen der Geister der Weisheit zu den sich hinopfernden Thronen entsteht nun nochmals das, was entstanden ist auf dem alten Saturn. Die Geister der Weisheit gaben hin ihr eigenes, ein Zustand des Gebenden, aber an jemanden bestimmten Hingebendes, ein Schenken, aber ein Schenken aus einer Idee heraus, aus Tugend schenken, also schenkende Tugend. Ein von einer Idee durchdrungenes Schenken ist eine schöpferische Tat. Diese strömende, schenkende Tugend wurde den Archangeloi geschenkt. Diese konnten es in der bereits entstandenen Zeit empfangen und bewahren und dann von sich aus zurückstrahlen lassen. Die Archangeloi nahmen also ein Geschenk entgegen und strahlten es dann wieder zurück. Aus dem Inneren der Sonne strömte den Geistern der Weisheit die schenkende Tugend. Die Erzengel strahlten dies von außen zurück. Es entstand in diesem Strahlen die Luft, etwas Gasförmiges. Durch Innen und Außen im Zeitverlauf entstand der Raum, vorerst zweidimensional, Innen und Außen. So beginnt die alte Sonne mit etwas, was man nennen kann, eine erste Runde. In dieser geschieht eine Wiederholung des Saturn-Tatsachen, aber unter Anpassung in die veränderten Verhältnisse des Sonnenlebens, die sich daraus ergeben, dass die Erdenentwicklung beteiligten Wesen in der Ruhepause, also im Pralaya, zwischen altem Saturn und alter Sonne eine Weiterentwicklung durchgemacht haben. Dabei beginnen die Geister der Weisheit, die Cherubim, damit den Menschen dem Äther und Lebensleib in den physischen Leib einströmen zu lassen. Das dunkle Sonnenwesen fängt dadurch an zu leuchten. Die Sonne wurde ein Lichtkörper. Sie bestand dabei aus Licht, Äther und dehnte sich in seiner Größe aus bis zur Bahn des heutigen Jupiter. Zusammengezogen haben die Kyriotetes den Saturn zur verdichteten Größe der Sonne. Die ersten Erscheinungen innerer Regsamkeit im Menschen, das Leben beginnt, eben durch die Begabung durch den Ätherleib. Es sind jedoch auch Menschenwesen zurückgeblieben am Saturn und können daher die Wärme nicht weiter verdichten zum gasförmigen Zustand. Sie können in diesen auch nicht einströmen lassen in ihren Ätherleib. Diese zurückgebliebenen Menschenwesen werden quasi aufgesogen von den Menschenleibern und bilden eine Art niederer Natur desselben. So nimmt das Menschenwesen etwas auf in seiner Leiblichkeit, was eigentlich der Saturnstufe entspricht. Eine erste kleinere Ruhepause tritt ein. Nach dem Einströmen gliedert sich der Menschenkeim in zwei Teile. Der physische Leib beginnt sich als besonderer Teil abzusondern, bleibt aber vom Ätherleib durchzogen. In einer zweiten Runde arbeiten die Geister der Weisheit eine Zeit lang an dem zweigliedrigen Menschenleib weiter. Dann beginnen die Geister der Bewegung mit ihrer Tätigkeit und durchströmen mit ihrem Astralleib den Ätherleib des Menschen. Dadurch erlangt dieser die Fähigkeit, gewisse innere Fähigkeiten in dem physischen Leib auszuführen. Diese lassen sich vergleichen den Bewegungen der Säfte in einer gegenwärtigen Pflanze. Der Mensch hatte so die Kraft bekommen, etwas aus sich herauszusondern wie die Schnecke ihr Haus. Der Mensch bildete das Mineralreich aus sich heraus in Form von schalenförmigen Gebilden. Art lebende Mineralien, wobei der die feineren Stoffe für sich behielt. Die Wärmesubstanz verdichtete sich zu einem Zustand, den man vergleichen kann mit dem gegenwärtigen Gas- oder Dampfzustand. Jener Zustand, welchen man Luft nennt, das Element Luft. Eine zweite Ruhepause tritt ein, also eine kleinere Ruhepause wieder. In einer dritten Runde kommt die Tätigkeit der Geister der Form zu derjenigen der Geister der Bewegung hinzu, geben den bis dahin stets wechselnden Gasgebilden eine bleibende Gestalt. Jetzt nehmen sie vorübergehend unterscheidbare Formen an. Eine dritte Ruhepause tritt ein. In einer vierten Runde treten ganz neue Verhältnisse innerhalb der Sonnenentwicklung ein. Es ist die Mitte der Sonnenentwicklung. Hier erlangen die Geister der Persönlichkeit, die Achai, die auf dem Saturn ihre Menschheitsstufe erlangt haben, einen höheren Grad der Vollkommenheit. Sie bekommen ein Bilderbewusstsein, ein bewusstes Bilderbewusstsein, dieses jedoch bei vollem Selbstbewusstsein, einem ähnlich dem Zustand der Engel, also der Angeloi heute. Sie sind imstande, in Bildern die inneren seelischen Zustände der sie umgebenden Wesen zu beobachten. Diese Bilder werden der Ausdruck der Wirklichkeit sein, wie jetzt für die Menschen die physischen Farben oder Töne. Sie schauen übersinnlich an, was auf der Sonne vorgeht. Es ist also, als ob den Bildern eine Kraft, die der Erdenmensch als Liebe bezeichnet, ausströmt. Dies wird von den Geistern der Liebe, den Seraphim, den höchsten Engelwesen der Engelhierarchien, die in die menschlichen Ätherleib gemeinsam mit dem Achai wirken, entwickelt. Dadurch schreitet der Ätherleib selbst um eine Stufe fort. Er erlangt die Fähigkeit, die in ihm befindlichen Gasgebilde nicht nur umzuformen, sondern sie so zu bearbeiten, dass sie erste Anzeichen einer Fortpflanzung der lebenden Menschenwesen sich zeigen. Gasgebilde werden ausgeschwitzt, die Gestalten formen wie ihre Mutterleiber. Der Saturnteil des Menschen, eingebundene niedere Natur von zurückgebliebenen Menschenwesen, macht es den Feuergeistern, also den Erzengeln, den Archangeloi, möglich, sich hier auf ihrer Menschheitsstufe zu erheben. Dies, indem sie ihre Kräfte ein- und ausströmen lassen in diesem zurückgebliebenen Saturnteil des Menschenwesens, wie es die Geister der Persönlichkeit am Saturn getan haben, also die Achai. Die Erzengel haben ihre Tätigkeit im Bereich der Glieder des Menschen, welche zurückgebliebener Saturn-Natur sind. In diesem bilden sie erste Ansätze von Sinnesorganen heraus, so wie sie am alten Saturn in der Wärmesubstanz mit dem ersten Ausarbeiten der Sinneskeime beschäftigt waren. In jeder Entwicklung kann es Wesen geben, die der berechtigten Entwicklung, also diese von den höchsten Geistern und der Trinität vorgedachten Entwicklung von Mensch und Erde, diese berechtigte Entwicklung nicht im angemessenen Zeitraum folgen können. Um diesen Wesen einen Ort zur Weiterentwicklung zu geben, entsteht nun ein weiterer Himmelskörper. Ein Teil der auf dem Saturn zurückgebliebenen Menschenleiber kann nicht von den Menschen aufgesogen werden. So bilden diese zurückgebliebenen Menschen nun ein selbstständiges Reich neben dem Menschenreiche. Ein Reich, das einen völlig selbstständigen, aber nur physischen Leib als einen Wärmeleib ausbildet. Die voll entwickelten Geister der Persönlichkeit können hier keinen Ätherleib für ihre Tätigkeit finden. Es gibt aber auf dem Saturn zurückgebliebene Geister der Persönlichkeit. Diese haben ihre Menschheitsstufe noch nicht erreicht, die sie hätten erreichen können am alten Saturn. Sie können mit diesen zurückgebliebenen Menschenwesen gemeinsam ihre Menschheitsstufe durchmachen. Hierfür trennen sie sich aus dem Sonnenkörper heraus und bilden einen eigenen Himmelskörper, eine Art Wiedergeburt des alten Saturn. Eine vierte kleine Ruhepause tritt ein. In einer fünften Runde geht es eine Zeit in derselben Art fort bis zu einem Punkt der Entwicklung, in dem der menschliche Ätherleib so weit reif ist, dass er eine vereinte Arbeit der Söhne des Lebens, den Engelwesen, den Angeloi, und der Geister der Harmonie, den Cherubim, einsetzen kann. Hierdurch entsteht etwas, was sich mit Geschmackswahrnehmung vergleichen lässt und das sich nach außen als Töne kundgibt. Die Engel erlangen dadurch ein dumpfes Bilderbewusstsein. Die Engelwesen sind also auf den alten Saturn noch eine Stufe unter der Menschheitsstufe, die sie erst dann auf dem alten Mond erreichen werden. Die Engel erlangen dadurch ein dumpfes Bilderbewusstsein. Es sind dabei die Geister der Harmonie ihrer Helfer. Diese schauen geistig das an, was sich innerhalb der Sonnenentwicklung jetzt abspielt. Nur verzichten sie auf alle Früchte dieses Anschauens, auf die Empfindungen der weisheitsvollen Bilder und lassen die Zaubererscheinungen in das traumhafte Bewusstsein der Engel einströmen. Eine fünfte Ruhepause tritt ein. In einer sechsten Runde sind die Menschen so weit gereift, dass sie eigene Kräfte regen können. Es sind die, welche während des Saturn durch die Throne eingeströmt sind. Es entwickelt sich eine Offenbarung, die mit einer innerlichen Geruchswahrnehmung verglichen werden kann. Gegen außen, gegen den Himmelsraum, gibt sich das Menschenwesen als Persönlichkeit jedoch ohne inneres Ich kund, wie eine als Persönlichkeit wirkende Pflanze. Am Ende des alten Saturn, die ersten keimhaften Anlagen für den Geist des Menschen, Atma, gelegt wurden, so werden jetzt die ersten keimhaften Anlagen für den Lebensgeist Buddhi gestaltet. Eine sechste kleine Ruhepause tritt ein. In einer siebten Runde werden die Menschen durch die Tätigkeit der Geister der Weisheit fähig, die ersten Spuren von Sympathie und Antipathie für die Umgebung zu entwickeln. Ein Vorläufer des Empfindens. Die Offenbarung der Geruchswahrnehmung wird je nachdem, ob es Sympathie oder Antipathie auslöst, durch jeweilige Töne an die Umgebung kundgetan. Nun tritt eine zweite große Ruhepause, die Pralaya, ein. Die Verkörperung der Erde als alte Sonne verschwindet und die beteiligten Wesen ziehen sich in höhere seelische und geistige Reiche zurück. Während der alten Sonne und in seinen Ansätzen bereits zum alten Saturn trat etwas ein, das es ermöglichte, dass Wesenheiten dieser Entwicklung nicht folgen mussten. Dies geschah durch einen Verzicht, Resignation. Zur größten Wirkung im Geistigen wird nicht das Begehren, Wünschen von etwas, sondern der Verzicht darauf. Verzicht auf Befriedigung, auf Durchsetzung des eigenen Willens. Je ruhiger wir zum Beispiel unser Karma hinnehmen und auf das verzichten, was wir im Leben erreichen wollen, umso stärker werden wir in Bezug auf die Gedankenwirkung. Den die Cherubim, also diesen Verzicht, den die Cherubim, die Geister der Weisheit, leisteten. Eine Anzahl der Cherubim hat das oben beschriebene Opfer der Geister der Throne nicht angenommen, also der Geister des Willens, darauf verzichtet. Das Opfer staut sich zurück, es entsteht eine Trennschicht in der alten Sonne. Wie ein Auseinandergehen der Sonnensubstanz. Wäre alles Opfer angenommen worden, wäre alles der Zeit unterworfen worden. Alle Wesen wären dann dem regelmäßigen Fortgang der Evolution, der Lenkung der Cherubim unterworfen worden. So trennten sich die auf das Opfer verzichtenden Cherubim, aber auch von der Zeit, errangen einen Sieg über die Zeit, gingen in die Sphäre der Dauer. Und die freie Opfersubstanz konnte von Wesen für das Aufbegehren, für die Verselbstständigung genutzt werden. So konnten die luziferischen Wesenheiten sich auflehnen, zurückbleiben. So konnte das Böse entstehen. Die Cherubim ließen entstehen die Möglichkeit zum Bösen. Die guten Götter schufen das Böse, aber dadurch, dass sich die luziferischen Wesenheiten von der regelmäßig vorangehenden Erdenentwicklung lösen konnten, entstand für die Menschen auch die Freiheitsmöglichkeit. Aber die Cherubim errangen sich durch ihren schöpferischen Verzicht auf das Opfer auch die Macht, einst das Böse wieder überwinden zu können. Also hier haben wir dann noch einmal im Überblick diese Stufen der Erdentwicklung, der Erdverkörperung, angefangen unten beim alten Saturn, dann die alte Sonne, der alte Mond, die heutige Verkörperung, die Erde, die zukünftigen Verkörperungen, Jupiter, Venus, Vulkan. Wir haben die Entstehung der Elemente, also die Wärme, dann die Luft, der Mond, der dann aus Wärme, Luft und Wasserelementen besteht, und die Erde, wo wir die vier Elemente haben, von Element Wärme, Luft, Wasser und Erde. Und die Begabung des menschlichen Leibes. Zuerst haben wir einen physischen Leib, der sich in der Wärme ausdrückt, dann einen Ätherleib, der sich in der Luft und in der Wärme ausdrückt, am alten Mond den Astralleib, und jetzt auf der Erde werden wir mit dem Ich begabt oder wurden mit dem Ich begabt. Und in Zukunft werden wir umwandeln, den Astralleib in den Geist selbst, den Ätherleib in einen Lebensgeist, und dann auf dem Vulkan die Materie werden wir voll bewusst den physischen Leib umgestalten können zum Geist des Menschen. Und unser Bewusstsein steigt in der Schöpfung, in dem wir geschaffen werden von den Göttern, von einem ganz dumpfen Trancebewusstsein am alten Saturn zu einem Tiefschlafbewusstsein am alten Sonne, einem Traumbewusstsein am alten Mond und dem heutigen Wach- und Gegenstandsbewusstsein. Und wir gehen dann in die höheren geistigen Fähigkeiten hinein, in den nächsten Erdverkörperungen, und werden kommen zu einem selbstbewussten Bilderbewusstsein, das man auch mit der Imagination in der höheren Wahrnehmung bezeichnet. Dann auf dem Venus das bewusste Gegenstandsbewusstsein, der Inspiration, und dann zuletzt die Intuition, das bewusste schöpferische Allbewusstsein. Und die Menschheitsstufe machen eben durch auf dem alten Saturn die Archai, die ja drei Stufen über der Menschheit stehen, auf dem alten Sonne die Erzengel, auf dem alten Mond die Engel und auf der Erde nun eben die Menschen und die Menschheit. Und nun sind wir eben wieder in der Ruhephase, in der großen Ruhephase zwischen den einzelnen Verkörperungen der Erde, und wir kommen dann zu der nächsten Verkörperung. Der alte Mond ist dann die nächste Verkörperung der Erde. Auf dem alten Mond wurde dem Menschen die Fähigkeit zu einem Traumbewusstsein, Bilderbewusstsein und zu einem Erleben von Empfindungen gegeben. Der Mensch bekam eine Art von Bewusstsein, die, wie es auf Erden bei höheren Tieren möglich ist. Das Dasein verdichtete sich vom Gasförmigen immer mehr zu einem Flüssigen, dem Element Wasser. Zuvor endeten die Vorgänge auf der alten Sonne wiederum mit dem sich Zurückziehen aller Wesenheiten sowie der geschaffenen Wärme- und Luftgebilde in höhere astrale und geistige Daseinsformen, in die Astralgebiete und Geistgebiete. In einer ersten Runde der Entwicklung am alten Mond kommt es zu einer Wiederholung der Saturn-Tatsachen auf höherer Stufe. Anfangs sind die physischen Leiber der Menschenwesen nicht mit ihrem Ätherleibern gemeinsam. Sie tragen aber alles, was in ihnen auf altem Saturn und alter Sonne erarbeitet worden ist, in sich. Der physische Leib durchläuft wiederholend unter veränderten Verhältnissen die Stufen der Saturnentwicklung. So entwickelt sich alles nur bis zu einer Art Scheinleben, eine erste Ruhepause, also eine kleine Ruhepause wieder. Man sollte sich dabei nicht schroffe Übergänge denken zwischen Tätigkeits- und Ruhepausen. Zitat, dann kann man von einem rhythmischen Steigen und Sinken der Kräfte sprechen. Zitat Ende. Tritt ein. In einer zweiten Runde beginnt das Einströmen des Ätherleibes, für den der physische Leib nun reif gemacht wurde. Auch eine Wiederholung der Saturn-Tatsachen. Nun sind zum einen die Menschenwesen den neuen Mondverhältnissen so weit angepasst und die Geister der Bewegung in ihrer Entwicklung so weit gekommen, dass sie aus ihrer eigenen Wesenheit heraus dem Menschen den Astralleib einströmen lassen können. Eine zweite kleine Ruhepause tritt ein. In einer dritten Runde setzen die Geister der Bewegung, die Dynamis, ihr Einströmen des Astralleibes, die Menschenwesen erlangen die ersten seelischen Eigenschaften fort. Dann beginnen die Geister der Form mit ihrer Tätigkeit. Zu dieser Tätigkeit haben die Menschenwesen, nur ein pflanzliches Empfinden von wechselnden Lust und Unlust. Dann tritt die erste Spur eines Wunsches, der Begierde auf. Sie streben nach einer Wiederholung dessen, was ihnen eine Lust bereitet, wohltut, Lust bereitet hat und versuchen zu vermeiden, was sie als antipathisch Unlust empfunden haben. Dadurch, dass die Kräfte von den Geistern der Form kommen, können sie im Menschenwesen noch keine Innerlichkeit und Selbstständigkeit auslösen. Das Physische erreicht in weiterer Folge eine zusätzliche Verdichtung. Es kommt zu einem Zustand, der sich mit der gegenwärtigen Flüssigkeit vergleichen lässt, das Element Wasser. Der physische Menschenleib wird allmählich dreigliedrig. Das dichteste ist ein Wasserkörper. Jegliche Flüssigkeit ist damit gemeint, durchzogen von Luftströmungen und durch alles zieht sich wieder Wärmewirkung. Während der bisherigen Entwicklungsvorgänge erreichten wieder nicht alle Gebilde die entsprechende Reife und blieben sozusagen zurück. Auf der Saturnstufe stehen gebliebene Menschenwesen, das niederste Mondreich, hatte so nur einen physischen Leib entwickelt. Die auf der Sonnenstufe stehen gebliebenen, das zweite niedrigste Mondenreich, haben einen physischen Leib und Ätherleib, werden aber nicht reif, einen Astralleib sich einzugliedern. Der Mensch bekam den Astralleib zu seinen zwei früheren Leibern hinzu. Da ist er in äußerer Gestalt dem Tier von heute zu vergleichen. Er hat sich zur Pflanze erhoben durch Aussonderung des Mineralreiches. Er erhebt sich zum Tierreich durch Aussonderung des Pflanzenreiches. Das ist immer wieder eine Abspaltung von der Menschheit. Das Pflanzenreich ist ein Teil des Menschenreiches, das abgespalten worden ist. So stehen nun zwei Reiche zurückgebliebener Menschenwesen neben ihm. Hier tritt auch der wichtige kosmische Prozess der Trennung von Sonne und Mond ein. Dies bereitet sich während der zweiten Mondenrunde durch kleine Einschnürungen vor. Die weiter fortgeschritteneren, edleren Teile der Mondenentwicklung gehen mit der Sonne, leben dann nur im Wärme- und Luftelement aus dem Mond heraus. Also diese Sonne des alten Mondes tritt heraus. Die Sonne beherbergt höhere Wesen, die nun sich entwickeln können, da sie die niederen Reiche abgegeben haben. Sie können so von außen auf den Mond, auf diesen alten Mond, der die vorhergehende Verkörperung der Erde ist, ihre Kräfte hinstrahlen und in der Entwicklung helfen. Die Sonne und die mit ihrer verbundenen Wesen rücken zum Fixstern-Dasein vor. Und nun tritt etwas Entscheidendes ein für die Erd- und Menschheitsentwicklung, und das ist das, was man nennt der Streit am Himmel. Gewisse Wesenheiten, die dem Mondenkörper angepasst haben, bemächtigen sich des ihnen zur Verfügung stehenden Willenselements, also das von den Cherubin nicht angenommene Opfer, das die Throne gebracht haben, und entwickelten dadurch ein Eigenleben, das sich unabhängig gestaltet von dem Sonnenleben. Es entstehen neben den Erlebnissen des Mondes, die nur unter dem Sonneneinfluss stehen, selbstständige Monderlebnisse, gleichsam Empörungs- und Auflehnungszustände gegen die Sonnenwesen. Vor allem das Reich der Menschenvorfahren wurde in diese Reiche hineingezogen. Es sind daher zwei verschiedene Leben im Mondenkörper. Eines, das in inniger Verbindung mit dem Sonnenleben steht, und eines, welches von diesen abgefallen ist. Von den Dynamis-Mächten waren die einen bereits weit fortgeschritten und andere wieder weniger. So bildete sich heraus mit allen Wesenheiten und Mächten die Sonne, um eine höhere und schnellere Entwicklung durchmachen zu können. Die anderen Wesenheiten und zurückgebliebenen Mächte bildeten den verdichteten Mond. Die Lehre von dem Streit am Himmel bildet einen wesentlichen, integrierenden Teil in alle Mysterien. Sie enthält auch das Urgeheimnis über die Entstehung des Bösen. Die Dynamis, also die Engelhierarchie der Dynamis, die Mächte, waren nämlich in einem bestimmten Zeitpunkt der Mondenentwicklung von sehr verschiedenen Reifegraden. Die einen sehnten sich danach, so hoch wie möglich geistig zu steigen, die anderen wieder waren zurückgeblieben und wenigstens in normaler Weise in ihrer Entwicklung fortgeschritten. Das Kampffeld bei dieser Auseinandersetzung war dabei die Region zwischen Jupiter und Mars und kann daher noch als Asteroidengürtel erkannt werden. Die Verwüstungen wurden wie in die Materie hineingesprengt. Diese Mächte wurden zunächst nicht böse, man brauchte sie nicht als böse aufzufassen, sondern man konnte sogar sagen, dass sie sich sogar geopfert haben, Götter der Hindernisse, aber sie waren die Erzeuger des Bösen. Dadurch, dass sie Sturm liefen, sich auflehnten gegen den berechtigten Entwicklungsvorgang, dadurch entstand das Böse. Statt die Entwicklung vorwärts zu führen, hatten sie ihr Hindernisse in den Weg gelegt. Diese wurden in der Mondenentwicklung die Verführer der Angeloi. Die Angeloi, die Engel, die sich verführen ließen, ließen die somit eingeleitete Entwicklung am Mond, am alten Mond, weitergehen und so verhärteten sich mehr durch die Wirkung der hemmenden Mächte. Dadurch gibt es während der folgenden Erdenentwicklung fortgeschrittene und zurückgebliebene Angeloi, also Engelwesen oder Engelmenschen. Die Entstehung der Freiheit. Und nun ist etwas, was, und aus daraus kann entstehen die Freiheit für den Menschen. Von den obersten Hierarchien bis zu einem Teil der Angeloi herab haben wir Wesen, die unbedingt dem göttlichen Willen folgen müssen. Diejenigen Engel, die sich hineingestürzt haben in das, was die Dynamis während des Streites am Himmel angerichtet haben, diese, und sie werden luziferische Wesen genannt, diese luziferischen Wesen sind die ersten Wesen, die die Möglichkeit der Freiheit haben. Im Menschen ist sie jedoch erst richtig seit der lemurischen Zeit, also der nachfolgenden Verkörperung des alten Mondes, also unserer heutigen Erde, und zwar in der lemurischen Zeit, also die Zeit vor Atlantis, dem Sündenfall. Also erst durch den Sündenfall trat ein die Möglichkeit für den Menschen zur Freiheit. Es wird durch diese Trennung erreicht, dass die mit der wiedererstandenen Sonne ausgezogenen Wesenheiten zunächst in ihrer weiteren Entwicklung durch die dichteren Mondenwesen nicht gehemmt werden. Dadurch erlangen sie eine umso größere Kraft, um dann von außen auf die Mondenwesen wirken zu können. Die Geister der Form sind mit ihnen vereint gewesen und verfestigen die Begierde und Wunschnatur. Und diese drückt sich allmählich auch in eine weitere Verdichtung des physischen Leibes der Menschenwesen aus. Darauf beruht ja alle Entwicklung, dass erst aus dem Leben die Umgebung selbstständige Wesenheiten sich absondern. Also aus dem Leben der Umgebung wird abgesondert eine Wesenheit. Dann in dem abgesonderten Wesen sich die Umgebung wie durch Spiegelung einprägt und dann dies abgesonderte Wesen sich durch diese Einprägung selbstständig entwickeln kann. Der alte Mond dehnte sich in seiner Größe aus bis zur Bahn des heutigen Mars. Zusammengezogen haben die Mächte, die Sonne zu verdichten, der Größe des Mondes. Der Mond hatte noch keine feste Erdkruste. Alles war wie lebendige Torfmoormasse oder gekochter Spinat. durchsetzt von holzartigen Gebilden. Daraus erwuchs das Pflanzenreich, eigentlich Pflanzentiere, denn sie hatten Empfindungen, würden Druck schmerzlich empfinden. Der Mensch im damaligen Tierreich stand zwischen Tier und Mensch, also Tiermenschen. Er konnte in viel planvollerer Weise seine Triebe ausführen als das heutige Tier. Er hatte aber noch keinen Ich-Leib. Der damalige Mondmensch atmete Feuer anstatt Luft ein und aus. Durch das Einatmen, also man muss die gewohnten Vorstellungsbilder der Erde sich aus dem Bewusstsein bringen und frei sein und offen sein, sich Vorstellungen in sich einströmen lassen zu lassen von Zuständen einer Erde, die völlig unterschiedlich sind zu unseren heutigen Zuständen und Vorstellungen. Durch das Einatmen dieses Feuers durchdrangen sie sich mit Wärme, beim Ausatmen wurden sie kalt. Hellsehende Maler symbolisierten dies in dem Feuer atmenden Drachen. Die verschiedenen Reiche, die einzelnen Reiche sind je nach Entwicklungszustand untereinander auch wieder in die verschiedenen Gruppen unterteilt. Also diese Reiche, das erste Reich der Pflanzenmineralien. Der ganze Grundkörper des Mondes besteht daraus, wie Holzgebilde oder Horn. Das zweite Reich, die Pflanzentiere. Der Mondgrund war bedeckt und durchdrungen davon. Ihre Substanz war weicher als die Grundmasse und in sich beweglicher. Wie ein zähes Meer zog es sich über die Pflanzenmineralien dahin. Und ein drittes Reich, die Tiermenschen. Er hatte in seiner Natur die Bestandteile der anderen beiden Reiche. Seine Wesenheit war ganz durchdrungen von einem Ätherleib und einem Astralleib, auf welche die Kräfte der Sonne wirkten. So gaben ihm die Geister der Form seine Gestalt. Für das Mondenleben und die Sonnengeister machten ihn zu einer Wesenheit, die sich über dieses Leben hinaus heben konnte. Er konnte durch den Einfluss der Sonnengeister, durch eigene Kraft, seine eigene Natur veredeln. Das, was in ihm verwandt war mit den niederen Reichen, auf einer höheren Stufe hinaufheben. In den verdichtetsten Mondelementen haben die abgefallenen Wesenheiten den größten und die Sonnengeister den geringsten Einfluss. Dies hatte zur Folge, dass sich in der Organisation des Menschen zweierlei Wesenheiten geltend machten. In einem Teil wirkten die Sonnenwesen, in einem anderen die abgefallenen Mondenwesen. Dieser letzte Teil wurde dadurch selbstständiger, freier. Im ersteren konnte der Mensch nur Bewusstseinszustände erleben, in denen Sonnenwesen lebten. Also eine Verbundenheit mit der göttlichen Welt in unserem Bewusstsein. In diesem kam er sich nur als Abbild der Sonne vor. Im letzteren lebte eine Art von Weltbewusstsein. Der Menschenvorfahre kam sich dadurch als Abbild der Welt vor. Es traten nun in der Menschennatur diese beiden Wesenheiten in eine Art Kampf. Als Ausgleich für diesen Kampf wurde unter Einfluss der Sonnenwesenheiten die stoffliche, physische Organisation des Menschen so gemacht, dass sie gebrechlich vergänglich wurde. So musste der Mensch regelmäßig diese stoffliche Organisation ausscheiden und wurde dadurch während einiger Zeit ein bloß vom Sonneneinfluss abhängiges Wesen. Sein Bewusstsein wurde unselbstständiger, aber er konnte dadurch auch die göttliche Evolution mitmachen. Von dieser hätte er sich, wenn er nur unter dem Einfluss der Mondenwesen gestanden wäre, abgetrennt. So lebte der Menschenvorfahre auf diesem alten Mond, in Wechselzuständen von hellerem und dumpferem Bewusstsein, abhängig vom Wandel seines stofflichen Wesens. Er legte seinen Mondenkörper ab und nahm ihn wieder an. Also wie ein Vorlauf unserer Wiedergeburten, ein Vorlauf unseres Lebens zwischen Geburt und Tod und unseres Lebens zwischen Tod und nächster Geburt. Bei jedem Entwicklungsschritt kann es vorkommen, dass einzelne Wesenheiten ihr mögliches Entwicklungsziel nicht erreichen. So gibt es auch am Mond Geister der Persönlichkeit, die noch nicht ihre Menschheitsstufe erreicht haben, oder Feuergeister, die auf der Sonne nicht ihre Menschheitsstufe erreichen konnten. Diese trennen sich vom Mondenkörper und können auf eigenen Weltenkörpern ihre jeweilige Entwicklungsstufe erreichen. So trennen sich diese erwähnten Geister der Persönlichkeit aus dem Mond heraus und bilden eine besondere Art eines wiedererstandenen Saturn oder eine wiedererstandene Sonne, also der alten Sonne und des alten Saturn. Es entstehen daher eine Vielzahl verschiedener Weltkörper. In einer dritten kleinen Ruhepause lösen sich die feineren astralischen Leiber der Menschenwesen los von den gröberen Gebilden. Die Astralleiber kommen so in einen Zustand, in dem die erhabenen Sonnenwesen besonders stark auf sie wirken können. Durch diese Wirkungen ist es dann den Menschenwesen gegeben, nach dieser Pause stärker auf die gröberen Substanzen zu wirken und sie vorzubereiten auf Wirkungen, die dann von den regelrecht fortgeschrittenen Geistern der Persönlichkeit und Feuergeistern gegeben werden sollen. In einer vierten Runde, also nach dieser dritten kleinen Ruhepause, haben nun die Geister der Persönlichkeit, die Archai, das Bewusstsein der Inspiration erreicht. Sie können die inneren Zustände anderer Wesen in Bildern wahrnehmen und nun auch in einer geistigen Tonsprache das Innere solcher Wesen selbst. Also die Stufe der Inspiration eben. Die Feuergeister, die Archangeloi, haben die Stufe erreicht, die zuvor die Geister der Persönlichkeit auf der Sonne erreicht hat. Die Geister der Persönlichkeit wirken auf den Astralleib der Menschen. Der Astralleib erhält dadurch den Charakter der Persönlichkeit. Er erhebt dadurch nunmehr in sich nicht nur Lust und Schmerz, sondern er bezieht sie auch auf sich. Er kommt noch nicht zu einem vollständigen Ich-Bewusstsein, das sich sagt, ich bin da. Aber er fühlt sich getragen und geborgen von anderen Wesenheiten seiner Umgebung. Die Feuergeister wirken auf den Ätherleib der Menschen. Durch ihren Einfluss wird die Bewegung der Kräfte in diesem Leibe immer mehr und mehr zur innerlichen Lebenstätigkeit. Dies findet seinen physischen Ausdruck in einer Säftebewegung und in Wachstumserscheinungen. Es kann von einer Art Ernährung gesprochen werden, da das Aufgenommene im Inneren des Menschenwesens umgewandelt wird. Es ist aber mehr als Mittelding zwischen Atmung und Ernährung zu sehen. Die Nahrungsstoffe werden aus dem Reich der Tierpflanzen aufgenommen. Diese sind wie schwimmend, schwebend oder angewachsen in einer Art dichtem Dampf zwischen Luft- und Wasserzustand lebend. Atmungsprozess und Ernährungsprozess sind nebeneinander vorhanden. Da bereits ein Astralleib vorhanden ist, wird dieser Vorgang von Lust und Unlust begleitet, je nachdem die aufgenommenen Stoffe förderlich oder schädlich sind. Wie auf die geschilderte Weise der Atmungsprozess dem Ernährungsprozess nahe stand, so stand der Vorstellungsprozess der Fortpflanzung nahe. Von den Dingen und Wesen in der Umgebung ging nicht eine unmittelbare Wirkung auf irgendwelche Sinne des Menschenwesens aus. Es wurden dadurch nur Bilder erregt in einem dumpfen, dämmerhaften Bewusstsein. Diese Bilder standen in einem viel innigeren Zusammenhang mit der Umgebung, als dies die materiellen Bilder des jetzigen Menschen sein können. Diese Bilder sind vergleichbar dem heutigen Traumbewusstsein, nur sind sie im Gegensatz dazu in konkreter Abhängigkeit von den Ereignissen, so dass jeder äußere Vorgang auch nur einem bestimmten Bild entspricht. Der Mondmensch ist dadurch in der Lage, sein Verhalten nach diesen Bildern einzurichten. Es ist kein aus Willkür folgendes Verhalten aufgrund der Wahrnehmung, es ist eher ein Verhalten, wie auf dunklen Antrieb hin. Es werden in diesen Bildern auch hinter den physischen Tatsachen waltende geistige Wesen und deren Tätigkeit vorgestellt. So sind es den Menschen die Geister der Persönlichkeit hinter dem Tierpflanzenreich, die Feuergeister hinter dem Mineralpflanzenreich und die Söhne des Lebens als ätherisch-seelische Gebilde erschaubar. Diese Bilder vermochten, das ganze Innere des Menschenwesens in Bewegung und Tätigkeit zu versetzen. Nach ihnen gestalten sich die inneren Vorgänge. Er wurde gewissermaßen ein gestaltetes Abbild der Bewusstseinsvorgänge. So geht eine tiefe, einschneidende Veränderung am Menschenwesen vor. Diese teilt sich in zwei Stufen, in zwei Naturen. Ein Teil, das der gestaltenden Wirkung des Bilderbewusstseins unterliegt, und ein zweiter, der sich dem entzieht, quasi zu dicht wird, aber nun unter dem Einfluss der Sonnenwesenheiten gelangt. Dieser Teil lebt immer das Leben mit, das von der Sonne angeregt ist. Der andere erhebt sich wie eine Art Kopf aus diesem ersten. Dieser ist beweglich, bildsam und gestaltet sich als Ausdruck und Träger des menschlichen, dumpfen Bewusstseinslebens. Diese beiden Teile sind aber innig miteinander verbunden. Eine bedeutungsvolle Harmonie entsteht dadurch, dass der Mondplanet beginnt, gewisse Drehungen um den Sonnenplaneten auszuführen. Die Trennung der verschiedenen Wesenheiten in verschiedenen Weltenkörpern bedingt ist. Verändert sich nun die Lage des Weltenkörpers, der Weltenkörper zueinander, so ändert sich das Verhältnis ihrer entsprechenden Wesen zueinander. Durch die Bewegung des Mondes um die Sonne, also des alten Mondes, um die am alten Mond ausgegliederte Sonne, kommen die Mondenwesen abwechselnd unter den Einfluss der Sonnenwesen. Ein anderes Mal können sie sich wieder abkehren und sind dann auf sich selbst angewiesen. Diese Bewegung ist eine Folge des zuvor geschilderten Abfalls gewisser Mondenwesen und als Ausgleich für den Kampf, der dadurch bewirkt worden ist. Es ist die physische Manifestierung desselben. Für die Bewohner der Weltenkörper treten dadurch wechselnde Bewusstseinszustände ein. Es gibt also auf dem Mond eine Sonnenzeit und eine planetarische Zeit. Die Mondenwesen selbst unternehmen Ortsveränderungen und Bewegungen, die sie in regelmäßige Abstände auf die Sonnenseite und dann wieder auf die planetarische Seite bringen. In diesem Zeitraum machen die Söhne des Lebens, die Archai, also die Engelwesen, ihre Menschheitsstufe durch. Der Mensch kann seine Sinne noch nicht zur Wahrnehmung äußerer Gegenstände benutzen. Die Söhne des Lebens verwenden diese Sinne der Menschen als ihre Instrumente der Wahrnehmung. Die Sinne, die zum physischen menschlichen Leib gehören, treten dadurch in Wechselwirkung mit den Söhnen des Lebens, mit den Engelwesenheiten. Von diesen werden diese Sinne aber auch vervollkommnet. Beim Menschenwesen treten nun zwei Zustände ein. Der erste, wenn es der Sonne zugewandt ist, es empfindet in solcher Zeiten die Größe und Harmonie des Weltalls. Das Bewusstsein ist dumpfer während dieser Zeit, aber dafür auch selbstloser. Es wirkt mehr auf den Teil, der dem Einfluss des Bilderbewusstseins entzogen ist. Der physische Leib und der Ätherleib gelangen dabei zu einer gewissen Formvollendung, Größe und Gestaltung. Der zweite Zustand ist, wenn es sich von der Sonne abwendet. Es beginnt da eine innere Regsamkeit des Astralleibes, dagegen wird die äußere Gestalt unansehnlicher. Das Bewusstsein wird heller, es ist in dieser Wechsel zwischen den beiden Zuständen wie ein Mittelding zwischen dem heutigen Schlafen und Wachsen und dem Tod und der Geburt. Das Aufwachen auf dem Mond, wenn die Sonnenzeit allmählich aufhört und das allmähliche Dumpferwerden des Bewusstseins beim Herannahen der Sonnenzeit. Der Mensch lebte in dieser Sonnenzeit mehr geistig. Er fühlte sich wie, wenn die Wirkungskräfte des Weltalls in ihn einströmten, wie trunken von der Harmonie des Universums. Sein Astralleib war wie befreit vom physischen Leib, auch ein Teil des Lebensleibes war aus dem physischen Leib herausgegangen. Diese aus Astral- und Ätherleib bestehende Gebilde war wie ein wunderbares Musikinstrument, auf dessen Saiten die Mysterien des Weltalls erklangen. Nach den Harmonien des Weltalls gestalteten sich die Glieder, auf das Bilderbewusstsein nur geringen Einfluss hatte. So wurde dieser Menschenteil durch die geistigen Welten Töne der Sonnenwesen in Form gebracht. Bei Wechsel in den planetarischen Zustand, da lebten diejenigen Glieder auf, die unter der unmittelbaren Macht des Bewusstseins standen. Die Sonnenwesen unterstehenden Glieder machten dann eine Art von Verhärtungs- und Vertrocknungsprozess durch. Wenn wieder die Sonnenzeit herumrückte, dann verfielen die alten Leiber. Daraus ging dann, wenn auch in dieser Form, noch unansehnlicher Mensch hervor. Es hatte eine Erneuerung des Lebensprozesses stattgefunden. Das Menschenwesen hatte sich wie gehäutet, damit es auch dasjenige gekennzeichnet, was oben als Fortpflanzung charakterisiert worden ist. Es entstand ein Tochterwesen, aber der Wesenskern des Mutterwesens geht auf das Tochterwesen über. So erlebte der Mondmensch einen Bewusstseinswechsel. Mit jedem neuen Erhellen der Bewusstseinsbilder sieht sich der Mensch wie ein gehüllt in eine Wolke, die sich wie eine Wesenheit aus dem Weltall herabsenkt. Es fühlt sich wie sein Ich, namentlich sein Gruppen-Ich. Es ist die Wesenheit einer der Söhne des Lebens, die jeweils ein Gruppen-Ich für eine Gruppe von Menschen bildet. Wenn die Sonnenzeit naht, fühlt der Mondenmensch, wie wenn er sich selbst eins würde mit den Sohne des Lebens, den Engelwesen. Jede Menschengruppe hatte so ein Gruppen-Ich und fühlte sich so einem Sohne des Lebens zugehörig. Der Ätherleib einer solchen Gruppe unterschied sich immer von allen anderen und dadurch auch die physischen Leiber. Die Söhne des Lebens, die Angelos, die Engel, sahen sich in den Mondenwesen gewissermaßen vervielfältigt und darin fühlten sie ihre eigene Ichheit. Sie spiegelten sich gleichsam im Menschen. Die Wechselwirkung mit den Engelwesen führte zur Veranlagung des Nervensystems. In diesem Zeitraum ist auch die Zeit einer Ruhepause, also wieder einer kleinen Ruhepause, und der Beginn einer neuen fünften Runde zu suchen. Der Mensch hat der Mond ein Gefühl wie, Zitat, in mir und durch mich lebt der Sohn des Lebens, Lichts. Er schaut durch mich in die Mondenumgebung, er denkt in mir über die Dinge und Wesen dieser Umgebung nach. Es beginnt dann auch eine fünfte Ruhepause in einem allgemeinen Übergang zu einer sechsten Runde, in der ein Wiederzusammengehen von Sonne und Mond geschieht. Es reifen Menschenwesen heran, sie werden immer edler und feiner, die Sonnenzeiten werden immer länger und die planetarischen Zustände immer kürzer. Die abgefallenen Wesenheiten müssen sich immer mehr den Sonnenwesenheiten unterordnen und werden von ihnen überwunden. Die Sonnenwesen können sich wieder mehr ihrer eigenen Entwicklung widmen. Dann kann auch der Mond wieder von der Sonne aufgenommen werden, also dieser alte Mond. Wenn Sonne und Mond wieder ein Weltgebilde geworden sind, dann ist der physische Menschenleib ganz ätherisch geworden. Nicht, dass man hier nicht vom physischen Leib sprechen kann, sondern das Physische kann auch so vorhanden sein, dass es nach außen die Form des Ätherischen hat, ja auch diejenige des Astralischen zeigt. Man muss eben unterscheiden zwischen der äußeren Erscheinung und der inneren Gesetzmäßigkeit. Vor der Vereinigung der beiden Weltenkörper werden die physischen Menschenleiber ätherisch. Es wird das Physische im Ätherischen wie in einem Mutterschoß aufgenommen und ruht darin und wird gepflegt. Um danach auf einer höheren Stufe wieder erscheinen zu können. Der Mensch wird wieder ein einheitliches Geschöpf und so können die Sonnenwesen nun unmittelbarer und aus direkter Umgebung ganz anders auf den Menschen wirken. Der Mensch ist jetzt mehr in einer seelisch-geistigen Umgebung. Dadurch können die Geister der Weisheit in einer bedeutungsvollen Wirkung zu einer bedeutungsvollen Wirkung kommen. Sie prägen ihm die Weisheit ein. Die Weisheit, die wir als Quelle der Weisheit der heutigen Weisheit sehen, wir den alten Mond an. Sie prägen ihm die Weisheit ein. Sie beseelen ihn mit der Weisheit. Er wird dadurch in einem gewissen Sinn eine selbstständige Seele. Der weisheitsvolle Ätherleib ist die erste Anlage für die Verstandesseele und wird von den Geistern der Weisheit bewirkt. Die Geister der Bewegung wirken auf den Astralleib, dass dieser eine seelenhafte Regsamkeit und einen weisheitsvollen Ätherleib herausarbeitet. Es entsteht im Astralleib so der erste Keim zur Empfindungsseele. Zitat, und weil dies alles in dem Menschenwesen bei seinem erhöhten Selbstständigkeitszustand bewirkt wird, so erscheinen diese Keimanlagen von Verstandes- und Empfindungsseele als der Ausdruck des Geist selbst, also eine Veranlagung für die von dem Menschen erreichbaren Bewusstseinszustände des Geist selbst. Die Entwicklung des alten Mondes gliedert sich in 7 Runden und dazwischen befindlichen Ruhepausen. Am Ende der Mondentwicklung durchdringt sich nun alles, da alles ätherisiert worden ist. Das sind auch die Mineralpflanzen und Pflanzentiere, die nun durch die Kräfte der Geister der Weisheit verwandelt werden in eine veredeltere Daseinsstufe, die genannt wird Kosmos der Weisheit. Durch diesen Vorgang wird alles umgewandelt durch die Weisheit und all die Weisheit, die im Erdenleben in allen physischen Dingen ist, wurde hier in die Dinge, Pflanzen, Blätter, Wunderbau, der Tier- und Menschenknochen und so weiter hineingelegt. Und dann kommt es wieder zu einer großen Ruhepause, wo diese vorhergehende Verkörperung der Erde sich zurückzieht in die astrale Welt, in die geistigen Welten und Reiche und das Pralaya, also diese Ruhe, Weltennacht beginnt, um dann vorzubereiten die nächste Verkörperung, die der heutigen Erde. Vielen herzlichen Dank.